aber die Großen, ich glaube, da sind leider noch sehr, sehr viele, die noch richtig hart werden lernen müssen, dass sie da einfach mal eine Pflicht verpasst haben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning and Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Unser Thema heute: Barrierefreiheit für digitale Lerninhalte, ein Thema, das immer wichtiger wird. Und meine Gästin dazu, es freut mich ganz besonders, ist Nina Gerling, Expertin für digitale Barrierefreiheit im Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit und Softwareergonomie der Telekom MMS. Hallo Nina, schön, dass du da bist.
Hallo Dirk, danke, dass ich hier sein darf.
Nina, magst du zum Einstieg kurz beschreiben, welche Tätigkeiten sich so denn hinter deiner Rolle verbergen, welche so dazugehören, damit man das so ein bisschen eine handfestere Vorstellung bekommt, was du so machst jeden Tag?
Ja, also aktuell arbeite ich im Kompetenzzentrum vor allem als Consultant. Das heißt, ich berate sowohl innerhalb der Telekom in den verschiedenen Bereichen der Telekom als auch außerhalb und da dann eben bei Unternehmen oder auch bei Behörden oder Organisationen. Mhm. Alles rund ums Thema digitale Barrierefreiheit. Das kann eine Webseite sein, Software-App, das kann aber auch ein Hardware-Produkt sein und natürlich auch zum Beispiel Dokumente. Und da sind wir dann natürlich häufig schon, ja, mit Apps und Webseiten und Dokumenten sind wir am meisten schon mitten im Lernthema drin.
Und generell, welche Bedeutung hat denn das Thema Barrierefreiheit im digitalen Raum? Das müsste ja jetzt eigentlich zugenommen haben, die Bedeutung. Es gibt ja Vorschriften, es gibt Gesetze. Wie spürst du das in deinem täglichen Tun?
Ja, das steigt ganz massiv. Also die Bedeutung ist natürlich immer schon da. Schon immer gibt es behinderte Menschen oder auch Menschen, die vorübergehend eine Beeinträchtigung haben. Aber natürlich haben wir jetzt durch die neueren Gesetzgebungen da mehr Schwung reinbekommen. Also ich mache das seit über 20 Jahren. Es gab dann so den ersten Schwung, als der öffentliche Bereich angefangen hat, die sogenannte barrierefreie Informationstechnikverordnung rauszubringen. Dadurch wurden öffentliche Bereiche, zumindest gewisse davon, dazu verpflichtet, barrierefrei zu machen, beispielsweise eben für die Webseiten. Und jetzt kommt, also es gilt schon, aber der richtige Stichtag ist jetzt am 28. Juni diesen Jahres, jetzt kommt das große Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, kurz BFSG, und das trifft jetzt die freie Wirtschaft, und zwar in der ganzen EU. Und da kommen die, jetzt ist richtig Schwung drin, sagen wir es mal so. Manche Unternehmen haben es auch noch immer nicht bemerkt. Ich finde es beeindruckend, dass man das also nicht bemerken kann. Die werden überrascht werden. Aber andere sind dann natürlich schon ganz schwer am Werkeln, um das auch rechtzeitig umzusetzen.
Was würdest du schätzen, wie viel Prozent der Unternehmen haben das erkannt und verstanden und tun was, und wie viel Prozent hängen da noch hinterher, so Bauchgefühl? Okay.
Das ist jetzt Glaskugel gucken.
Ja, schauen wir mal in deine Glaskugel.
Ich glaube, es ist von Bereichen abhängig. Also beispielsweise Banken sind betroffen und die sind meines Wissens nach absolut, also die wissen, was los ist. Während aber viele andere, also der größte Bereich, mit Abstand größte Bereich, ist ja der elektronische Geschäftsverkehr. Also alle, also wenn man im Prinzip auf einer Webseite oder einer App einen Vertrag mit Menschen in ihrer Rolle als Verbraucher, also Privatnutzer, abschließt, dann ist man eigentlich ab dem Sommer, also ab dem 28. Juni, zur Barrierefreiheit verpflichtet. Gibt natürlich Ausnahmen für kleine Unternehmen in gewissen Umständen. Aber die Großen, ich glaube, da sind leider noch sehr, sehr viele, die noch richtig hart werden lernen müssen, dass sie da einfach mal eine Pflicht verpasst haben. Ähnlich wie zur Datenschutzverordnung, da war es doch auch so. Also es haben ja auch viele, eigentlich dachte man, alle hätten es mitbekommen, und dann sind viele so, ja, im Grunde so einen Tag vor ins Rennen gekommen und haben Panik geschoben.
Ich hätte jetzt vermutet, dass die Großen das zum größten Teil verstanden haben und das umsetzen und eher kleinere Unternehmen hinterhängen. Aber du sagst selbst große Unternehmen, es gibt selbst große Unternehmen, die da noch nicht so aktiv sind, wie sie sein sollten.
Interessant. Auf jeden Fall. Also ich habe, also ich bekomme das regelmäßig mit. Ich arbeite auch im Barrierefreiheitsausschuss vom Bitkom, also vom Digitalverband in Deutschland mit. Und wir merken das an den Fragen, die dort immer wieder kommen. Also da kommen jetzt im Grunde knappe 2 Monate, bevor der Stichtag ist, kommen jetzt Leute her, die offensichtlich das erste Mal davon gehört haben oder die vielleicht falsche Beratung auch durch ihre Rechtsabteilung bekommen haben und dachten, sie wären nicht betroffen. Und jetzt geht ihnen langsam so ein Licht auf mit, oh, vielleicht doch. Und naja, wie gesagt, wir werden sehen, was kommt. Aber das haben selbst manche Großen noch nicht so weit verstanden oder eben zumindest nicht verstanden, wie groß der Umfang ist.
Ja gut, dann wird ja deine Dienstleistung besonders gefragt sein jetzt in den nächsten
Monaten. Wir haben keine Langeweile.
Das glaube ich. Ja. Also das geht, Barrierefreiheit geht ja los. Du sagtest es eben generell ja, beim digitalen Auftritt in irgendeiner Form, da wo Verträge geschlossen werden. Aber wir wollen ja vor allen Dingen auch über das digitale Lernen sprechen. Wenn wir das mal so allgemein beschreiben, was sind denn aus deiner Erfahrung so typische Herausforderungen bei der Implementierung, bei der Entwicklung von barrierefreien Lerninhalten? Worüber stolpert man als erstes? Was sind so die großen Dinger?
Also eine der ersten Sachen überhaupt ist natürlich das Problem, welche Plattform nehmen wir, um Lerninhalte dann auch transportieren zu können. Denn ich muss es so hart sagen, wie es ist. Mir ist aktuell am Markt keine einzige digitale Plattform bekannt, also für Lernmaterialien, für Webinare, Schulungen und dergleichen, die wirklich von Anfang an barrierefrei ist. Also es gibt sehr viele Anbieter, die damit schon werben. Also da steht dann irgendwo auf der Webseite, ja, wir sind barrierefrei. Aber wenn man die so gut auskennt, wie ich das zum Beispiel tue, dann sieht man sehr schnell die Grenzen dieser Aussage. Das heißt.
Und du meinst Autorentools vor allen Dingen.
Ne? Genau, also, ich spreche jetzt von Autorentools, beziehungsweise eben auch Tools und Plattformen, wie das Ganze dann veröffentlicht werden kann. Egal, ob auf einer Webseite nach außen oder nach innen, zum Beispiel im Intranet. Da ist es schon sehr auffällig, dass es wird teilweise wirklich damit geworben, aber so vom Kern her komplett barrierefrei halte ich aktuell nicht für wahrscheinlich. Also mir ist noch keine einzige untergekommen. Es gibt natürlich welche, die besser sind. Mhm. Und man kann ja auch vieles noch verbessern, also selbst anpassen dran.
Da muss ich da sogar noch mal ein Schrittchen zurückgehen. Wenn wir sagen barrierefrei, was heißt denn eigentlich barrierefrei? Hier gibt es ja unterschiedliche gesetzliche Vorgaben. Es gibt globale Vorgaben, es gibt europäische Vorgaben, es gibt deutsche Vorgaben. Wenn wir jetzt hier in Deutschland von Barrierefreiheit sprechen, was ist denn hier die relevante Regelung, auf die sich bezogen werden muss?
Also mal ganz grundsätzlich, zum Beispiel das BFSG würde ich jetzt nicht pauschal auf Lerninhalte draufwerfen. Denn das BFSG hat schon klar definierte Regeln, wofür es gilt und wofür es nicht gilt. Es gibt natürlich Umfelder, also wenn ich beispielsweise eine Webseite habe, auf der ich sehe, okay, da ist ein Webinar, ich bezahle jetzt dafür und kann mir dann da das Webinar angucken, da werden mindestens Teile dieser Seite barrierefrei sein müssen, also vor allem eben dieser ganze Kaufprozess. Es gibt auch RechtsanwältInnen, die die Meinung vertreten, dass das ganze Ding barrierefrei sein muss. Und macht natürlich auch Sinn, weil wie ich so gern sage, jemand hört nicht auf, behindert zu sein, nur weil jetzt sozusagen ein Ende eines Prozesses erreicht ist. Mhm. Aber um zurückzukommen, wenn man sich damit beschäftigt und sagt, okay, wir wollen diese Plattform barrierefrei machen, dann gibt es ein paar sehr wesentliche Richtlinien oder Guidelines, an die man sich halten kann. Das ist, also zum Beispiel für Webseiten, die ganz große, bekannte, weltweit bekannte, das sind die Web Content Accessibility Guidelines, also
WCAG.
Die WCAG, ja. Genau. Die gibt es in verschiedenen Ausprägungen, sogenannten Stufen. Also vereinfacht gesagt, Stufe A und Doppel A sollte man prinzipiell immer erfüllen, damit man von Barrierefreiheit reden kann. Dreifach A würde ich persönlich natürlich auch empfehlen, kommt aber manchmal halt nicht zum Einsatz. Und auch bei diesen Richtlinien ist wichtig, das sind die Mindestleitlinien. Also da reden wir noch nicht von einer tollen Nutzungserfahrung für behinderte Menschen. Wir reden vom absoluten Minimum, damit sie überhaupt das vernünftig wahrnehmen können, zum Beispiel oder bedienen können. Wir reden nicht von toller UX an der Stelle.
Okay.
Im europäischen Markt gibt's Beispiel, also für Europa zum Beispiel gibt's auch noch die europäische Norm, die sogenannte EN 301549. Darin sind auch für verschiedene Mittel, also Webseiten, für Apps, für Dokumente und so weiter, Vorgaben zur Barrierefreiheit definiert und auch, wie man die zum Beispiel prüfen kann. Und beim Webbereich basiert die aber größtenteils oder verweist größtenteils auf die Web Content Accessibility Guidelines. Also die sind alle gut miteinander verknüpft. Auch das deutsche BFSG, dieses Gesetz, also eine Möglichkeit, dieses Gesetz zu erfüllen, ist, indem man diese Norm und bei Webseiten dann diese WCAG erfüllt. Also das baut alles immer aufeinander auf, damit das insgesamt natürlich eine Logik gibt und sich die nicht widersprechen.
Aber wenn es jetzt heißt, hey, zum 28. Juni muss alles barrierefrei sein, was ist denn da das Maßgebliche? Ist das WCAG? Ist es die europäische Lösung? Ist es eine deutsche Vorgabe? Also was ist denn, wenn jemand sich eine Checkliste hinlegen möchte, was erfüllt werden muss? Welche also, müsste er da nehmen?
Ja, ja. Also grundsätzlich, wenn es jetzt um eine Seite geht, die das BFSG erfüllen muss, dann gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Es sagt erstmal, es geht davon aus, dass wenn man diese europäische Norm, die EN 301/549 erfüllt, also da steht nicht drin EN 301/549, ganz wichtig, aber es sagt halt, wenn die entsprechend platzierten Richtlinien auf EU-Ebene, wenn man die erfüllt, dann geht das Gesetz von Konformität aus. Und deswegen, also wenn jetzt jemand sagt, oh, ich will meine Webseite barrierefrei machen, würde ich sagen, kein Problem. Lerne, wie du die Anforderungen der WCAG erfüllen kannst, setz das um, dann wirst du da sehr safe sein. Es gibt noch ein paar Zusatzanforderungen, aber die sind in der Relation gesehen minimal. Also das kann man, wenn man dann lernt, wie das mit dem WCAG funktioniert, kann man den Rest dann dazu lernen, mal eben so. Das ist wirklich eine Kleinigkeit. Damit läuft man schon sehr gut und sehr sicher. Theoretisch könnte man aber das BFSG auch anders erfüllen, indem man im Prinzip, was natürlich in der Praxis recht unrealistisch ist, nachweist, dass man für alles eine andere Lösung gefunden hat, die aber auch barrierefrei ist.
Okay.
Aber es ist nicht wirklich realistisch. Nee. Also alle, die ich kenne, gehen schlussendlich danach, dass sie als Minimum einfach diese Richtlinien erfüllen, die Kriterien erfüllen und dann natürlich, um noch eine bessere Nutzungserfahrung zu haben, gucken, wie kann man das Ganze jetzt zum Beispiel durch Nutzungstests mit behinderten Menschen halt auch noch richtig, ja, toll zum Nutzen machen, dass es Spaß macht, das zu nutzen.
Und jetzt hatten wir über die Autorentools schon gesprochen und das gesagt, so richtig gibt es am Markt keines, das so wirklich 100% die Anforderungen erfüllt. Das ist interessant. Wir hatten im Vorgespräch das auch schon festgestellt, aber das ist auch meine und unsere Erfahrung, dass es zwar Anbieter gibt, die Autorentools, die von sich behaupten, Barrierefreiheitsstandards zu erfüllen. In der konkreten Umsetzung ist das dann häufig leider nicht so. Wie erklärst du dir das, dass das so ist? Auch die Autorentool-Hersteller wissen ja, dass diese Anforderungen existieren und dass dieser Bedarf existiert. Und Folgefrage, wie geht man am besten damit um? Ja.
Also warum sie es tun, ist eine sehr gute Frage. Ja. Das frage ich mich seit 20 Jahren, weil realistisch gesehen, wenn ich eine Webseite wirklich barrierefrei baue, ist die für alle Nutzer besser nutzbar. Also es gab immer schon eigentlich keinen sinnvollen Grund, es nicht zu machen. Das heißt, ich würde vermuten, der Hauptgrund ist entweder Unwissen oder Ignoranz aufgrund von finanziellen Gründen. Und
nein, das ist nicht sehr schmeichelhaft.
Ne? Nee, vielleicht nicht nett, aber ist so. Ich bin manchmal Fan klarer Worte.
Ja, absolut.
Ich würde sagen, jetzt, wenn man sich diese Geräte, also wenn man sich die Autorentools anguckt, beispielsweise ein Open Source Tool wie Moodle, da hat man ja alle Sachen in der Hand. Sprich, wenn man sagt, wir setzen so ein Tool ein, kann man ja im Prinzip sich das Ding in alle Richtungen anpassen und dann bekommt man da auch wirklich gute barrierefreie Oberflächen hin. Sagt ja noch nichts über den eigentlichen Inhalt, der muss ja auch barrierefrei gemacht werden, aber zumindest die Oberfläche ist dann barrierefrei.
Ja.
Kommerziellen Umfeldern, ich habe so manche schon im Einsatz gesehen und da ist die Grenze eigentlich einfach immer, wie sehr lassen die entweder Anpassungen wirklich noch zu, was hier gerade bei begrenzten gesicherten Systemen oft nicht möglich ist.
Ja.
Oder wie sehr lassen die mit sich reden und sind zugänglich, dass man ihnen sagt, Leute, hier habt ihr einen Fehler, bitte macht es mal so. Es gibt Unternehmen, die gehen da mit und es gibt Unternehmen, die streiken da komplett. Also ich würde jetzt aktuell am freien Markt für kommerzielle Systeme keine Empfehlung aussprechen wollen. Ich habe mit verschiedenen Systemen schon barrierefreie Ergebnisse erreicht. Aber das war nie, wie gesagt, out of the box. Also wir mussten da immer was tun dafür.
Ja, spannend. Ja, das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen. Und Moodle ist natürlich, wie du sagst, auch etwas, was vielleicht eher im universitären Bereich oder so zum Einsatz kommt und weniger in Unternehmen. Ja, und große Anbieter, ja, da ist es ja auch gar nicht so einfach, oft da die Kommunikationsachse zu finden. Ja, und da wird man vielleicht auch eher als lästig manchmal angesehen, mit seinen Anforderungen. Aber es ist interessant, dass das so die Erfahrung ist. Auch da müsste sich eigentlich was ändern. Die müssen ja auch ein Interesse daran haben. Eigentlich müsste es ja ein echter Vorteil sein, wenn man hier einen hohen Grad der Compliance auch erreicht als Autorentool. Ja.
Ich habe die starke Vermutung, dass gerade jetzt aufgrund des BFSG beziehungsweise den Varianten davon in den anderen EU-Ländern bei den Unternehmen da jetzt ein Umdenken einsetzen wird. Weil viele Unternehmen sind jetzt ja aufgrund der Gesetzgebung das erste Mal gezwungen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn sie dann im Doing merken, Moment mal, das bringt uns richtige Vorteile, beispielsweise eben unsere Nutzerkreise erweitern sich, und zwar ganz erheblich, und auch alle anderen Nutzer haben richtig was davon, weil das ganze Ding einfach viel besser benutzbar wird, dann werden sie sehr schnell anfangen, diese Anforderungen natürlich auch auf andere Bereiche auszuweiten. Also meiner Meinung nach können sich die Anbieter von diesen Autorentools das gar nicht leisten, weiterhin da ignorant zu sein oder barrierefrei nur ganz oberflächlich anzubieten und nicht wirklich qualitativ. Also ich denke, der Markt wird das sehr deutlich regeln jetzt aufgrund der neuen Umstände.
Wenn wir jetzt mal auf die Gestaltung von Lerninhalten schauen und auch vielleicht mal ein paar Jahre zurückgehen, würdest du sagen, dass von der Nutzererfahrung, auch von nicht beeinträchtigten Menschen, dass mal der gleiche Level an Interaktivität und auch Attraktivität in digitalen Lernformaten gewährleistet werden kann, wenn man da einen barrierefreien Weg findet? Ein Hintergrund meiner Frage ist, in der Vergangenheit ist es oft so, dass man manche Dinge, die man vielleicht vor ein paar Jahren gemacht hat, aus Barrierefreiheitsgründen nicht mehr so gut machen kann, manche Interaktivitätsdinge nicht mehr so einsetzen kann, wenn man tatsächlich den Barrierefreiheitsstandards folgt. Wie ist da deine Erfahrung und Sicht?
Also sagen wir es mal so, ich denke, wo wir uns vermutlich einig sind, ist, dass das, wie wir vielleicht vor 10 Jahren Leuten noch Inhalte präsentiert haben, heute keinen mehr hinterm Ofen hervorlockt. Das ist, die Leute wollen, die erwarten natürlich heute einfach ein wesentlich spannenderes Lernumfeld, als das so zu den Anfängen war. Und das ist auch gut so. Also, denn wir sind alles unterschiedliche Lerntypen, und wenn der eine guckt sich in stoisch ein Video an und also selbst wenn da halt eine Person monoton 2 Stunden runterredet, ich bewundere es, ich würde irgendwann einfach einschlafen. Andere Leute wollen, dass das Ganze wirklich dynamisch ist. Die erwarten da, dass sie dazwischen irgendwie Quizzes haben und verschiedene Arten, wie der Inhalt präsentiert wird und eben nicht nur ein Video, sondern auch noch das Ganze in Textform und mit Beispielen und mit Anekdoten und allem Möglichen vermischt. Also, dass es ein echtes, vollumfängliches Lernen erfahren wird. Und das ist auch gerechtfertigt. Und die Annahme, dass das alles nicht ginge, wenn man es barrierefrei macht, die kann ich ganz klar einfach von mir weisen. Also,
Habe ich fast vermutet.
Aber ja, also das es geht jetzt nicht darum, nach dem Motto, so klar muss sie doch sagen, sie arbeitet in dem Bereich. Nee, sondern egal, worauf ich da bisher gestoßen bin, es ergaben sich eigentlich immer 2 Dinge. Also erstens mal waren es entweder einfach falsche Annahmen, das heißt, diejenigen, die das umgesetzt haben, haben einfach zu wenig über Barrierefreiheit gewusst und gingen in die falsche Richtung. Ja. Dann wurden sehr schnell vorgefasste Meinungen gebildet nach dem Motto, ja, weil es barrierefrei sein soll, können wir das nicht, anstatt zu lernen, wie man es natürlich barrierefrei umsetzen kann. Und die zweite Variante dabei ist einfach zu sagen, vielleicht ist es ein schlechtes Konzept. Also wir haben oft das Problem gehabt, dass Leute gesagt haben im ersten Schritt so, jetzt wegen der Barrierefreiheit können wir es nicht machen. Dann haben wir uns das Ding mal tiefgreifend angeguckt, auch mit verschiedenen Menschen, und haben einfach gemerkt, nee, da steht einfach ein schlechtes Lernkonzept dahinter. Das ist eine schlechte Usability und insgesamt eine schlechte Nutzungserfahrung. Also das Problem ist nicht die Barrierefreiheit, das Problem ist das Konzept. Wenn man das Konzept überarbeitet und besser macht, ja, wie gesagt, dann kommen wir wieder bei meiner Aussage raus. Am Ende haben alle was davon, weil es besser ist. Und natürlich, weil es auch dann barrierefrei ist.
Und du meinst, genau, unabhängig davon, ob das für ein beeinträchtigtes Publikum gedacht ist oder nicht, das Konzept ist dann grundsätzlich nicht so
attraktiv, genau. Richtig. Also da würde ich immer davon ausgehen. Das waren meine Erfahrungen einfach in den letzten Jahren. Ja. Und ich würde heute sagen, wenn ich eine Seite richtig gut barrierefrei baue, dann bringt es wirklich allen was. Vor allem, weil viele der Anforderungen, die aus der Barrierefreiheit kommen, sind gleichzeitig Anforderungen, die man beispielsweise für modernes Lernen einfach auch formuliert hat. Das heißt, die spielen sich gegenseitig in die Karten. Um ein Beispiel zu nennen, es gibt ja Leute, die sind eher visuelle Menschen, es gibt Leute, die arbeiten eher auf Textbasis, manche brauchen Humor, andere brauchen Sachlichkeit, verschiedenste Arten, manche wollen, dass man ihnen Anekdoten erzählt, damit sie sich was merken können, andere brauchen Listen und Tabellen, also es gibt ja so krass unterschiedliche Arten, wie Leute Inhalte aufnehmen und wahrnehmen, manche brauchen kleine Häppchen oder Videos oder Audio, also es ist ja alles gemischt und im Prinzip basiert darauf ja auch Barrierefreiheit. Also wenn ich sicherstelle, dass ich für Menschen mit unterschiedlichen Sinnen die Inhalte transportiere, dann erfülle ich gleichzeitig auch diese Erwartungen. Ja. Und deswegen geht es wunderbar Hand in Hand. Also ich würde sagen, man findet wesentlich mehr, was man damit mit moderner Lerntechnik direkt übereinlegen kann, als dass sich da irgendwas gegenseitig ausschließen würde.
Ja, denke ich auch. Nina, wenn wir so in die Zukunft schauen, was sind so aus deiner Sicht die Entwicklungen und Trends in der Barrierefreiheit? Und was würdest du dir vielleicht noch wünschen, was sich vielleicht auch noch nicht abzeichnet?
Ja, also bezogen auf Lerninhalte würde ich jeder Person, die sich in diesem Bereich bewegt, sehr empfehlen, sich mit dem Thema Universal Design for Learning zu beschäftigen, also UDL. Mhm. Das sind moderne Lernmethoden, die ursprünglich natürlich aus dem Schulbereich kommen, die aber ganz glasklar anzuwenden sind, auch auf Webinare im Wirtschaftsbereich und vergleichbare Schulungsoberflächen. Da geht es einfach darum, die Realität anzunehmen, dass wir Menschen ja sehr divers sind und dass wir eben ganz unterschiedliche Methoden haben, wie wir überhaupt lernen können, wie wir unsere Aufmerksamkeit steuern, wie real, welche Möglichkeiten uns einfach auch zur Verfügung stehen, wo wir auch lernen. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ich habe letztens zum großen Gelächter meines Partners mitten in einem Metal-Konzert gelernt, weil die Vorband so schlecht war, dass ich mein Handy aufgenommen habe, wirklich diese Online-Schulung gestartet habe, an der ich gerade dran war und habe dann so mit Kopfhörern beinhart für eine Prüfung gelernt.
Das ist Effizienz.
Ja, also spricht sehr für die Kopfhörer, aber ich meine, ich glaube, damit habe ich auf Hardcore-Weise bewiesen, dass manchmal die Umfelder sehr unterschiedlich sind. Hat gut funktioniert. Also es hat auf meinem Handy warum erwähne ich das? Weil ich stand da mit meinem Handy in einem dunklen Raum mit wildesten Lichteinflüssen von allen Richtungen und ich habe diesen Inhalt gut lesen können, weil die Kontraste einfach gut waren. Also eine der grundlegendsten Anforderungen von Barrierefreiheit. Wäre mir nicht möglich gewesen, wenn das so Standardoberflächen sind, die üblicherweise meistens ganz schlechte Kontraste haben. Also kleines Beispiel aus der Realität, ganz aktuell. Was Zukunftsfähigkeit angeht, wie gesagt, Universal Design for Learning als Methode, sehr empfehlenswert, gibt tolle Bücher auch dazu. Manche kommen natürlich her mit den Möglichkeiten, was bietet KI an Möglichkeit.
Ja,
ich hab kürzlich an einem horizontalen Training, also ein Selbstlernmittel mitgewirkt. Da haben wir testweise dann mal drauf gesetzt, die Moderation von einem Avatar machen zu lassen. Aber jetzt nicht einem x-beliebigen, sondern der wurde also basierend auf einer echten Person, weil die Anforderung war, dass dieses Webinar in sehr viele Sprachen übersetzt wird und wir wollten, dass dann eben diese Avatar-Technik dafür sorgt, dass die Übersetzung natürlich auch wieder gut wirkt. Und es war sehr, sehr spannend, das umzusetzen. Man sieht natürlich die aktuellen Grenzen noch davon. Also man erkennt, wir haben am Anfang natürlich sofort dazu geschrieben, dass es KI ist. Und B, man erkennt auch die Grenzen davon noch. Die sind schon enorm viel besser, aber man sieht schon noch. Und dennoch erkenne ich halt, wo es hingehen könnte bei sowas. Weil es hat halt, also wenn ich mir vorstelle, ein Anbieter oder eben eine Firma, die ganz viele Webinare hat, da wird ja sehr irgendwann passieren, dass unterschiedliche Leute vielleicht einfach mal das Unternehmen verlassen oder mal krank sind und dann könnte man die Aufnahmen nicht machen. Hat man so einen Avatar professionell trainiert auf Basis von eben einer echten moderierenden Person, dann kann das heutzutage schon echt spannend umgesetzt werden. Also man merkt auch, dass man da einen Profi vor sich hatte. Das war in dem Fall eine Frau, die professionelle Moderatorin ist. Der Avatar war schon verdammt gut. Ich sag's, wie es ist. Also ich war wirklich im ersten Moment sogar fast erschrocken und dann aber positiv erstaunt davon, wo ich mir gedacht habe, okay, nicht schlecht. Wir mussten ein paar Stellen ein bisschen nacharbeiten, aber im Großen und Ganzen dafür, dass es ja in vielen verschiedenen Sprachen dann fast auf Knopfdruck plötzlich funktioniert, das ist schon ziemlich zukunftsträchtig.
Aber das ist schön, dass ihr dann auch so einen Optimismus zum Schluss habt, nachdem wir ja zwischendrin so ein bisschen frustriert waren über die Ist-Situation, ja. Aber dass du auch so einen Optimismus hast, wenn wir da in die Zukunft der Barrierefreiheit auch für das Thema Lernen schauen. Nina, vielen herzlichen Dank. Das war jetzt in kurzer Zeit, waren das sehr, sehr viele Einblicke, sehr erhellend. Ich hoffe und denke, bin ganz sicher auch für unsere Hörerinnen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, und ich freue mich auf das nächste Mal.
Dankeschön für die Möglichkeit und ich bin sehr gespannt auf die Ausgabe.
Danke. Ciao.
Und tschüss.